Nalogo, der Logo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Nalogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von Relevanz sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren, dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.at oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Facebook, Instagram, TikTok und Snapchat aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In der heutigen Episode wollen wir darüber sprechen, wie man nachhaltig verreist. Denn bei all den positiven Aspekten, die das Weltentdecken so mit sich bringt, auf unsere CO2-Bilanz wirkt sich das Reisen nicht unbedingt gut aus. Doch was kann man tun, um die nächste Reise nachhaltiger zu gestalten? Worauf kann man Acht geben? Genau um diese Fragen zu beantworten, habe ich Frank Herrmann zu uns eingeladen. Er ist Autor des Buches Verreisen, das Handbuch für alle, die nachhaltig unterwegs sein wollen. Lieber Herr Herrmann, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo.
Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Meine Einstiegsfrage an Sie wäre natürlich, wie verreist man denn jetzt nachhaltig und was bedeutet für Sie persönlich, nachhaltig unterwegs zu sein?
Ja, nachhaltig zu reisen bedeutet erstmal, sich ein bisschen Gedanken zu machen über seine Reise. Also nicht gleich so einfach loszureisen, zu sagen, ich habe hier eine billige Flugreise, setze mich in den Flieger, zack, irgendwo all-inclusive nach Thailand oder in die Dominikanische Republik, sondern sich ein bisschen vorzubereiten, auch wenn man denn in ein fremdes Land reist, weil man möchte ja nicht nur einfach Strand und Sonne, vielleicht möchte man ja auch ein bisschen was von den Menschen mitbekommen, also sich durchaus auch mal überlegen, wohin man reist, was dort gegessen wird, was wie die Kultur ist und sich mit solchen Themen auch mal am Anfang ein bisschen auseinanderzusetzen. Dann natürlich die Wahl des Reisemittels zu ein paar Reisezielen. Ich hatte jetzt gerade beispielsweise einfach nur Domrep oder Thailand genannt. Kommt man natürlich nur mit dem Flugzeug hin oder mit einer sehr, sehr langen Schiffsreise, die aber die meisten Menschen dann doch nicht auf sich nehmen wollen. Und auch da sollte man sich überlegen, für ein paar Tage irgendwo hinfliegen, macht ja irgendwie auch nicht so viel Sinn, sondern wenn, dann sollte die Aufenthaltsdauer schon länger sein und es sollte auch was Besonderes sein. So eine lange Flugreise, die natürlich eben sehr viel CO2 verursacht, ganz was Spezielles. Nicht jedes Jahr, sondern nur ganz gelegentlich, genauso wie Kreuzfahrten, von denen ich persönlich nicht sehr viel halte. Ich würde davon komplett abraten. Aber wenn man es mal einmal in seinem Leben ausprobieren möchte, kann man das, denke ich, doch auch noch verantworten. Ja, dann natürlich auch sich vorher Gedanken machen, wo werde ich übernachten, was gibt es an nachhaltigen Hotels. Da gibt es jetzt auch schon verschiedene Angebote, verschiedene Webseiten. Dann aber auch so praktische Dinge, einfach zu sagen, okay, muss ich denn elendig viel Gepäck mitschleppen in den Flieger? Das macht den Flieger schwerer. Wenn alle ein bisschen weniger Gepäck mitnehmen würden, dann wäre der Flieger leichter und ein leichterer Flieger verbraucht weniger Treibstoff und damit auch erzeugt dann auch weniger CO2. Das ist dann vielleicht nur 1 oder 2 Kilo, was ich spare, aber wenn das Millionen von Menschen machen, kommt auch da was zusammen. Und auch ein bisschen dran denken, was man so beispielsweise an Kosmetikprodukten mitnimmt, ob man nicht gleich schon von hier aus eine nachhaltige Seife mitnimmt und die dann während der Reise benutzt, statt in den Hotels irgendwelche Pröbchen, die man aufreißt und dann das Plastik einfach wegschmeißt. Das wäre mal so querbeet einfach.
Das waren schon ganz viele verschiedene Tipps, die man jetzt eigentlich anwenden kann. Also man sieht, man kann als Individuum recht viel schon beitragen, sei es auch, wenn es nur so viel ist, dass man die Reisetasche mit weniger Zeug vollpackt. Wenn man sich jetzt so seinen Reisekoffer ansieht, was kann man denn da schon alles mitnehmen, um dann vor Ort auch nachhaltiger zu sein?
Ja, wie gesagt, das fängt eben an. Also ich würde sagen, mal mit so einer Grundausstattung, die man generell immer dabei haben sollte. Also ganz, ganz wichtig wäre eine Wasserflasche, also eine stabile Wasserflasche, die man wiederverwenden kann, um eben auch diesen Plastikmüll, weil vor Ort gibt es in den meisten Ländern mittlerweile Möglichkeiten auch wenn man das Wasser nicht aus der Leitung trinken kann, doch sich abgekochtes Wasser zu besorgen oder auch gefiltertes Wasser. und dass man da eben auf Plastikflaschen verzichtet. Vielleicht auch schon mal so ein kleines Essbesteck mitnehmen, dass man auch nicht immer auf Plastikbesteck zurückgreifen muss. Und das Gleiche gilt dann auch für den Trinkbecher, dass man seinen To-Go-Becher eben wiederverwendbar selbst dabei hat und nicht ständig und dauernd irgendwelche Becher nehmen muss. Das kann man übrigens schon im Flugzeug anfangen. Man kann schon im Flugzeug auf diese ganzen vielen Plastikbecher, die man kriegt, verzichten, indem man gleich die Flasche rausholt und sagt, bitte machen Sie meine Wasserflasche voll. Man kann auch da mal nach hinten gehen, die nachfüllen lassen. So mache ich das dann jedenfalls immer. Und ich versuche dann eben auch den Flug, wenn es denn mein Flug ist, mit so wenig Plastik zu gestalten wie möglich. Und dann, wie gesagt, die Kosten, ja, bitte?
Man kann auch zu den angebotenen Dingen einfach einmal Nein sagen, dass man das nicht braucht.
Genau, man kann Nein sagen, wenn Sachen dabei sind, die man sowieso nicht isst. Und meistens ist das, was man da bekommt, jetzt auch nicht so von hoher Qualität, auch nochmal einzeln verpackt. Und da kann man auch wirklich Nein sagen.
Mhm. Meine nächste Frage an Sie wäre, eben, wir wissen alle, dass der Tourismus für viele Länder ein ziemlich wichtiger Wirtschaftszweig ist. Deswegen wird der Massentourismus auch immer mehr. Reisen ist in den letzten Jahren auch immer billiger geworden und immer mehr Menschen haben Lust, die Welt zu entdecken. Gleichzeitig belastet eben dieser Massentourismus Mensch, Umwelt und die Natur. Wo sind Sie denn die größten Probleme, die durch Massentourismus entstehen? Und welche Möglichkeiten gibt es da wieder fürs Individuum, um da eine gesundes Gleichgewicht zu kommen?
Naja, der Name sagt eigentlich schon oder impliziert schon, dass eigentlich viel zu viele Menschen an manchen Stellen zu Urlaubszeiten auftauchen. Und wo zu viele Menschen auftauchen, seien es jetzt Touristen, Städtereisende, es können aber auch Autos auf der Autobahn sein, dass man dann halt einen Stau hat, weil es zu viele sind. Überall, wo zu viel ist, entstehen dann auch Schäden, weil die Natur überbeansprucht wird und das ökologische Gleichgewicht also nicht mehr gehalten werden kann. Menschen produzieren Müll und wo viele Menschen sind, entsteht natürlich sehr, sehr viel Müll. Das alles in den Griff zu bekommen, ist unheimlich schwer. Man hat da so ein bisschen den Fehler gemacht, wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten immer auf diesen Tourismus einfach blind zu setzen und zu sagen, je mehr, desto besser. Man hat sich aber nie so richtig gefragt, was sind die Konsequenzen. Und jetzt, wo man sie offensichtlich sieht, fällt es schwer, gegenzusteuern. Und gerade Massentourismus wird so ohne weiteres nicht kontrollierbar bleiben, es sei denn, die Länder fangen an oder einzelne Urlaubsziele fangen an, diesen Tourismus in irgendeiner Form zu beschränken. Und das ist wahrscheinlich der einzige Weg, das so zu regeln, dass man wirklich sagt, wie es ist dasselbe, als würde man Konzertkarten kaufen und kommt zu spät und kriegt diese Konzertkarten nicht mehr. So muss man sich auch rechtzeitig dann praktisch um einen Urlaubsort bemühen und zu sagen, okay, da können in diesem Jahr nur so und so viele Menschen hin. Da muss ich mich rechtzeitig anmelden und das muss natürlich dann sozial ausgewogen passieren, das ist klar, das darf keine elitäre Angelegenheit werden. Da müssten dann auch einige Plätze verlost werden für Menschen, die nicht so viel Geld haben. Das sollte auch gewährleistet sein, damit es nicht so Luxusreiseziele alle werden. Aber anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, wenn wir weiterhin natürlich Menschen in riesigen Massen, und das hat natürlich auch was mit den billigen Reisen an sich zu tun. Reisen ist zu billig. Das heißt, wir müssen auch die wahren Kosten, die unsere Schäden beim Reisen entstehen lassen, mit berücksichtigen. Das heißt also, wenn ich fliege, entsteht CO2, das ist schädlich, erzeugt Klimawandel. Dann der Müll, den wir produzieren, dafür müssen wir Verantwortung übernehmen in Form zum ersten Mal in höheren Kosten. Das heißt, wir müssen das bezahlen und wir müssen aber auch sorgen, dass das ja gar nicht entsteht, Müll beispielsweise oder auch das CO2.
Wenn ich jetzt Sie noch mal ein bisschen zusammenfassen darf, also Sie glauben, dass es eben Beschränkungen benötigt von den einzelnen Ländern, also auch politisch und individuell könnte man das so zusammenfassen, dass man einfach auch selber schaut, dass man Massentourismus-Hotspots einfach meidet.
Ja, ist schwierig natürlich, weil man ist ja gerade auf die viele Menschen sind auf die Ferienzeiten festgelegt. Auch das müsste man vielleicht noch ein bisschen besser entzerren. Ja. dass man da wirklich noch das anders verteilt. Auch das versuchen auch manche Städte beispielsweise, manche Regionen, da auch alternative Angebote zu schaffen. Aber die Reisezeiten sind für viele nun mal vorgegeben. Da knubbelt sich's auf jeden Fall. Und wenn die Leute beispielsweise jetzt wegen Corona-Zeiten eben nicht weiter wegfliegen können, dann stapeln sie sich halt in Europa, ja, und reisen eben dort verstärkt. Und auch das bringt dann früher oder später natürlich Probleme mit sich, dass Orte auch hier und bei uns überfüllt sind. Und ich glaube, das muss man wirklich von oben herab steuern. Anders kriegt man das nicht in den Griff. Man kann nicht nur auf die Einsicht eines jeden Einzelnen vertrauen. Der eine oder andere mag jetzt auch verstanden haben, dass wir das ein bisschen mehr wertschätzen müssen zu reisen und ein bisschen anders vorgehen, nachhaltiger werden. Aber wenn da keine Spielregeln eingeführt werden, wie auch in anderen Bereichen, dann sehe ich das schwarz.
Wir haben auch über verschiedene Verkehrsmittel gesprochen, mit denen man nachhaltiger unterwegs sein kann. In Europa zumindest ist immer eine gute Alternative der Zug, wenn man die Zeit dafür hat oder sie sich nimmt. Wenn man es weiter weggehen soll, sind eigentlich Langstreckenflüge die einzige Möglichkeit. Wenn man jetzt sagt, ich bin umweltbewusst, mir liegt es am Herzen, das Klima zu schützen, darf man oder kann man es vertreten, für sich selbst einen Langstreckenflug zu machen? Und wenn ja, wie?
Nee, kann man nicht vertreten. Wenn man wirklich, wenn man es ganz genau nimmt und sagt, okay, ich möchte meinen Beitrag leisten und meinen CO2-Fußabdruck, meinen ökologischen Fußabdruck so klein und gering wie möglich zu halten, dann würde jeder Flug, jeder längere Flug diese Bilanz einfach versauen. Ja, dann würde man über den Durchschnittswerten der Bevölkerung deutlich drüber liegen. Und selbst die Durchschnittswerte der Bevölkerung liegen ja viel zu hoch. Ja, damit erreichen wir dann unsere 1,5 oder 2 Grad Ziele von Paris eben auch nicht. Das heißt, wer konsequent ist, verzichtet aufs Fliegen oder kompensiert, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn wir das noch vielleicht erklären, dann ein bisschen kompensiert dieses CO2, was seine Reise eben hervorruft. Das ist noch eine Möglichkeit, die ist aber nicht optimal. Das ist etwas, was wir vielleicht tun sollten, aber das löst natürlich noch nicht alle unsere Probleme, wenn alle sagen, naja, dann zahle ich halt ein bisschen was und fliege aber weiter wie bisher. Das sollte schon bewusster vonstatten gehen. Man sollte Fliegen auch etwas Besonderes nehmen und in Europa sowieso in den meisten Regionen darauf verzichten. Es gibt allerdings auch noch sehr unterentwickelte Zugstrecken. Ich habe das auch mal nachgeschaut. Man braucht wirklich von Deutschland aus bis, und dann von Österreich ist es nicht viel anders, bis beispielsweise nach Lissabon, bis nach Portugal, 38 Stunden mit dem Zug und muss 8-mal oder so umsteigen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Man kann aber auch beispielsweise hier vom Süden Deutschlands in 7 Stunden nach Mailand fahren mit dem Zug. Da gibt es Züge, wo man nur einmal umsteigen muss. Es gibt auch durchgehende Züge sogar manchmal jetzt schon. Also man kommt in viele Regionen wirklich sehr, sehr schnell auch. Und da muss man ja auch die Zeit einrechnen, die man braucht, zum Flughafen zu fahren, einzuchecken, zu warten, dann wieder vom Flughafen in die Innenstädte zu kommen. Also da ist das Fliegen nicht immer viel, viel schneller. Manchmal gewinnt dann auch der Zug sogar mittlerweile.
Wir haben es schon angesprochen, ganz kurz. Sie haben gesprochen von der CO2-Kompensation als Möglichkeit. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, wer noch nie jemals von so etwas gehört hat, was ist denn die CO2-Kompensation und wie nachhaltig ist das Ihrer Meinung nach?
Also man zahlt praktisch einen Betrag für die Flugstrecke oder auch die Bahnreise, man kann auch eine Busreise kompensieren. Alles, was CO2 produziert, kann man ausgleichen mit einer Ausgleichszahlung an sogenannte Kompensationsdienstleister. Das sind Organisationen, manchmal auch gemeinnützige, die diese Gelder einsammeln. Und die kann man dann, also man kann das auch ausrechnen auf deren Website über einen Klimarechner, wie viel CO2 dann die Reise produziert. Und dieses Geld, was man dort zahlt, wird in der Regel in Projekte in Ländern des globalen Südens verwendet. Projekte, um CO2 dort zu sparen, das können brennstoffsparende Herde sein, damit die Bevölkerung eben nicht so viel Holz verbrennt. Das können kleine Staudammprojekte sein, Biogasanlagen, kleine. Wichtig ist dann, dass eben auch für die Bevölkerung vor Ort ein Mehrwert entsteht, dass nicht nur CO2 eingespart wird, sondern dass die, wie gesagt, bei diesen Herden eben auch davon etwas davon haben für ihre Gesundheit, dass nämlich kein Rauch mehr in der Hütte ist, dass die da über eine gescheite Kochmöglichkeit verfügen. Das sind alles ganz, ganz sinnvolle Projekte. Ich habe mir solche Projekte auch schon angeschaut und war ganz angetan eigentlich davon. Wie gesagt, man darf es nicht als Ablasshandel, als modern verstehen, sondern es ist in der Tat eine, ja, schon etwas, wo man mit Bewusstsein rangehen sollte, um zu sagen, eben wie ich vorhin schon klar gemacht habe, dass man nicht einfach fliegt und zahlt, sondern sagt, ja, ich übernehme Verantwortung für meine CO2-Emissionen. Das gewöhne ich mir einfach an. Es ist ja noch freiwillig. Wir haben ja noch keine CO2-Steuer. Das ist ja, oder eine CO2-Abgabe. Das ist ja im Gespräch. Dann wäre es verpflichtend. Was am besten wäre, dass eben alle gerechterweise eben auch zahlen, wenn sie verschmutzen, ja, oder CO2 in die Luft pusten. Das wäre der Idealzustand. Den haben wir noch nicht. Aber daher sollten wir uns schon mal angewöhnen, das jetzt freiwillig zu tun. Weil das ist immer noch die beste Möglichkeit, aktiv Klimaschutz zu betreiben. Und die meisten Projekte funktionieren gut. Da gibt es wie immer das eine oder andere, was vielleicht nicht so toll ist. Also bei Baumpflanzungen, es werden ja auch viele Bäume aufgepflanzt dann in solchen Projekten, muss man manchmal ein bisschen skeptischer sein, vielleicht weil man auch nicht weiß, ob die Bäume wirklich 20, 30, 40 Jahre überleben werden vor Ort und dort stehen bleiben, ob nicht ein Feuer kommt, die vernichtet oder die aus Versehen abgeholzt werden. Und damit diese CO2-Bindung eben nicht stattfindet, die eigentlich vorgesehen ist. Aber ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit diesen Projekten gemacht und denke ich, ist wichtig, dass wir uns das alle einfach angewöhnen.
Zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen, was Ihre Top-3-Tipps sind, sozusagen als kleine Abschlusszusammenfassung, die man eben beachten sollte, um die nächste Reise möglichst umweltfreundlich zu gestalten?
Ja, was nehmen wir da? Da gäbe es vielleicht erstmal den Radurlaub ab der eigenen Haustür. Einfach mal zwei Satteltaschen ans Fahrrad dran machen und einfach mal von zu Hause aus losradeln. Idealerweise, wer nicht so fit ist, entlang der Flüsse, da gibt es gut ausgebaute Radwege und man erlebt eine ganze Menge. Man ist frei und ungebunden, muss vielleicht dann in der Hauptsaison die Hotels vorbuchen, aber ansonsten kann man auch, wer möchte, natürlich ein Zelt mitnehmen, campen gehen. Campen ist auch eine sehr umweltfreundliche Variante. Also die Kombination Rad und Zelt ist natürlich ideal. Das wäre schon mal so ein Reisetipp. Dann möchte ich nochmal wiederholen, ganz, ganz wichtig, auch im Kampf gegen den Plastikmüll, dass man eben sein eigenes Besteck, sage ich dabei, ja, zusammen mit der Wasserflasche und einem Trinkbecher, dass man das eigentlich immer bei sich führt, auch hier, wenn man hier bei uns einfach unterwegs ist, nicht nur im Urlaub, dass man einfach gar nicht in Versuchung kommt und immer eine Möglichkeit hat, an Wasser ranzukommen, weil man es eben selber dabei hat. Und man vielleicht sogar auch noch dann eine Tupper-Schüssel dabei hat, in die man sich sein Essen da reinfüllen lassen kann. Das wäre auch ideal. Alles, was hilft, Plastikmüll zu vermeiden. Der Tourismus trägt leider sehr, sehr viel zum Plastikmüll bei. Dementsprechend ist da auch jeder aufgefordert, was dagegen zu tun. Und die CO2-Kompensation ist in der Tat etwas, was gar nicht so schlimm ist, weil man kann es sogar von der Steuer absetzen. Ja, das ist wie eine Spende, wird das behandelt. Also wenn man das über eine gemeinnützige Organisation wie beispielsweise Atmosphäre macht, dann kann man es hinterher von der Steuer absetzen. Und ich denke, das ist eigentlich das Mindeste, was man für den Klimaschutz tun kann. Idealerweise nicht zu fliegen. Die Reihenfolge sollte immer lauten natürlich, dass man das Fliegen vermeiden und dann, wenn es geht, das CO2 reduzieren mit der Wahl des Verkehrsmittels und dann als letzten Schritt, wenn man sagt, ja, jetzt mache ich doch mal die eine oder andere Reise, die dann bitte auch kompensieren.
Wir sind nun schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich sage Ihnen, lieber Herr Herrmann, vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Ich glaube, für unsere Jugendlichen waren da ganz, ganz viele neue Dinge dabei, die sie aus diesem Gespräch lernen können. Danke euch fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Nalogo. Bis dahin, bleibt informiert.